Stüb. Okay, Lukas 7, Vers 36. Jesus ist heute eingeladen bei einem ganz besonderen Menschen. Sehr gerecht und gut. Ein ordentlicher Christ. So. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, mit ihm zu essen. Ja, und er ging in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Also Jesus hat keine Einladung, wie sagt man, abgesagt. Ne? Essen, klar, gut, komme ich. So, Jesus hat es geliebt zu essen. So, und vielleicht nicht allein, aber hat es geliebt, mit Menschen zu essen. Ne? So, hat sich auch selber oft eingeladen. Und das ist gut, ist auch ein gutes Vorbild für uns. Ich bin ja eher der, der lieber dann alleine ist, ne, der sich auch nicht gerne einlädt, einfach weil ich so ein Einzeldoofkopf bin, ne, so ein Einzelschaf, das ist eine Sache, die Jesus mir ganz schnell halt immer wieder gezeigt hat, so seit ich mit ihm gehe, es geht um Menschen, nicht um dich. Und um mit Menschen wirklich zusammen zu sein und wirklich zuzuhören, ist am besten, man geht mit denen essen. Ich habe das hier gemerkt, ich gehe einmal im Monat jetzt mit irgendeinem von den Jungs hier essen. Sorry Mädels, so, ihr könnt dort fragen, einmal mit den Jungs essen, einfach ins Restaurant abends. Weil du sitzt mal da und man ist eine ganz andere Atmosphäre, man ist einfach frei von dem Alltag, man muss reden, weil da kann man ja nicht sitzen mit dem Handy spielen die ganze Zeit, ne, während der andere einen anguckt, außer Ausnahmen natürlich, ernsthaft, zu essen, das verbindet. Deswegen essen wir auch hier gerne, auch nach dem Gottesdienst, weil normalerweise ist Gottesdienst, ist zu Ende, dann geht man nach Hause, ne? Aber wenn man isst, dann redet man und dann lernt man sich besser kennen und dann hat man mehr Vertrauen zueinander und irgendwann kommt der Moment, wo man sich auch öffnet und wo man sagt so, hey, da brauche ich echt Gebet oder hast du einen Tipp da oder ich stecke in der Situation oder kenne die und die Personen und was auch immer. Essen verbindet. Von daher, Essen ist was Gutes. Ne? Und so ist auch Jesus hier, aber dieser Pharisäer, der lädt ihn nicht ein, weil er interessiert ist an Christus. Das werden wir noch später sehen, hört sich es jedenfalls an, um halt ihn zu prüfen. Ne? Wir haben das vor 2 oder 3 Kapiteln gesehen, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten jetzt suchen, wie sie ihn umbringen können. Ne? Und so kommen sie immer wieder in sein Leben rein, in diese Geschichten, und du siehst immer wieder, wie sie irgendwas auf irgendwas zeigen, um ihn zu Fall zu bringen. Der Volksmenge, die drumherum ist, zu zeigen, das ist nicht der Messias. Ne? Das ist nicht von Gott. Aber Jesus ist halt so klug. Ne? Und Jesus braucht nicht viele Worte, um zu zeigen, wer er ist. Ne? Und so sitzt jetzt hier. Die liegen bei Tisch. Also damals gab es keine Stühle. Man hatte sein Sitzkissen, da hockte man mit einem Arm drauf und lag man so am Tisch. Ne? Deswegen auch Johannes, der sich so an Jesus lehnte und ganz romantisch da in seine Soße titschte. Ne? Das war ziemlich gemütlich damals. Ne? Auch das Predigen war im Sitzen, im Liegen. Ne? Es wurde aufgestanden zum Vorlesen von Gottes Wort und dann hat man sich hingelegt und hat gepredigt, ganz lässig. Also es war nicht so steif, wie wir das heute vielleicht in manchen Gemeinden kennen. Ne? Ich liebe das. Ich würde mich hier auch gerne hinlegen oder würde mich gerne sehen, weil ich hier unten bin. Die schönen da alle ein bisschen rum, in dem Haus vom Pharisäer. Vers 37. Und siehe, eine Frau, die war in der Stadt, die war eine Sünderin. Nein. Bedeutet, sie war eine Prostituierte. Die war eine Sünderin. Und als sie hörte, dass er in dem Haus des Pharisäers zu Gast war, da brachte sie ein Alabasterfläschchen voll mit Salböl. Und sie trat hinten zu seinen Füßen. Ne? Da ist eine Prostituierte. Wir werden noch sehen, dass sie wirklich an Jesus glaubt, ihn liebt. Dass sie auch genau weiß, dass sie in Sünde lebt und ungerecht ist. Und Und sie kommt und sucht ihren Jesus, um Vergebung zu kriegen. Dieses Salböl, dieses Alabasterfläschchen, das war ziemlich kostbar. Das war eine Altersvorsorge, die man gemacht hat früher gerne. Das waren 300 Tageslöhne ungefähr, kommt darauf an, was du arbeitest und wie viel du verdienst, aber durchschnittlich so ungefähr 300 Tageslöhne stecken in so einem kleinen Fläschchen mit Öl, Salböl. Ein Öl, das voller Gewürze war und dass man gerochen hat, so wie Weihrauch und so, ne? Und das hat man zum Salben benutzt, zum Segnen, zum Reinigen und was auch immer. Jedenfalls, als Prostituierte hatte sie damals echt nicht viel Geld und die Frauen damals hatten es schwerer als die Frauen heute. Sie muss wahrscheinlich, entweder war sie nicht verheiratet oder eine Witwe, wie auch immer. Die Frauen, die damals niemanden hatten, der für sie sorgt, wie Kinder oder sonst jemand, Verwandte, die hatten es echt schwer. Die konnten nicht einfach auf den Marktplatz gehen, so wie die Männer, und sich hinsetzen und warten, dass die Leute kommen, die Arbeit suchen, ne? Sondern die mussten gucken, wie sie irgendwo von Tag zu Tag irgendwie was in den Mund kriegen zum Essen. Ne? Oder sie bettelten, ne? Und hofften auf Gottes Gnade, dass er Gönner an ihrer Seite vorbeibringt, die ein paar Münzen reinwerfen. Oder wenn das äußerlich ging, dann haben sich halt prostituiert. Ne? Aber da gab es nicht viel Geld für die Frauen. Das war auch nicht wirklich so lukrativ. Aber jeden Cent, den sie zu viel hat, so, den steckt sie halt. Den sammelt sie und kauft sich dann dieses Fläschchen, ne? Für Zeiten, wo nichts da ist. Und sie kommt mit ihrem Schatz. Und das ist echt krass. Ich habe das gelesen und dachte so, das ist total Hammer. Ich meine, Pharisäer haben die Straße gewechselt, wenn da ein Heide war oder ein Unreiner, ein Sünder, eine Prostituierte oder sonst irgendwas, was sie beflecken konnte. Ne? Einfach als Zeichen dafür, du bist nicht heilig. Du bist Sünde, du bist Dreck. So, du musst dich reinigen erstmal. Ne? Du bist wie Staub an meinen Schuhen. Keine Ahnung, und die schafft es irgendwie, die kommt in die Stadt, weil sie hört, Jesus ist da. Ne? Und das ist hier nicht, muss ich noch dazu sagen, das hier ist nicht Maria Magdalena, die das Salböl auf dem Haupt gießt. Die kommt erst später. Das ist eine andere Frau. Ne? Und die kommt 4 Tage bevor Jesus geschlachtet wird am Kreuz. Und diese Frau kommt hier und in die Stadt sucht Christus und hört so, ja, da ist gerade bei Pharisäer Simon, so hieß der, kommt noch. Und da kommt diese Sünderin, diese Prostituierte, und wir werden noch sehen, dass er sie gut kennt, dass er weiß, dass es eine Prostituierte ist, und die geht in sein Haus. Ich meine, in der Öffentlichkeit, vielleicht in der Kirche oder sonst wo, okay, ne, dass sich da eine Prostituierte naht, in Ordnung, aber das ist sein Privatgemach, ne? Das ist sein eigenes privates Zuhause, wo er Gäste hat, Jesus, ein Hodengast, ne? Und da noch andere wichtige Leute sitzen. Und ich habe nur irgendwann mal gelesen, früher war es so, wenn so wichtige Gäste da waren, durfte das Volk öfters mal zugucken. Zuhören, Fenster stehen oder so, warum auch immer. Ob das so war, weiß nicht. Aber irgendwie bricht die in das Haus ein, setzt sich da an den Tisch zu Jesus. Beim Pharisäer. Ne? Und zu meiner Verwunderung halt, der Pharisäer schmeißt sie nicht raus und sagt so, hey, führt die Prostituierte raus aus meinem Haus. Die kann draußen auf Jesus warten, sondern er hat keine Wahl. So, die sitzt da und weint zu Jesus seinen Füßen und muss gucken. Du musst es einfach mit angucken. Ne? Und sie trat hinten zu seinen Füßen von Jesus, weinte und fing an, also Jesus, seine Füße mit Tränen zu benetzen. Und sie trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes, küsste seine Füße, salbte sie mit der Salbe. Und die Fläschchen, die konntest du halt nicht einfach. Hat nicht einen Korken oder so, wo du abmachst so und benutzt ein bisschen, sondern die mussten gebrochen werden und dann waren sie offen. Ne? Und diese Frau kommt da total zerbrochen zu Christus in ein fremdes Haus, wo sie weiß, dass sie nicht akzeptiert ist als Mensch so ein, oder geehrt oder wertgeschätzt so ein, und fängt an, da auf Jesus seine Füße zu heulen und zu rotzen und, ne, und wischt da mit ihren Haaren noch rum, so und das heißt halt, dass sie wirklich auf dem Boden lag, ne, so um überhaupt an diese Füße zu kommen. Dann holt sie ihr Schatz raus, zerbricht das, salbt die Füße ein, so ein, ne, und der Geruch geht in den ganzen Raum. So ein, eigentlich ein wunderschönes Bild, ne? So ein, aber hier sitzt halt jetzt der Gerechte und beobachtet das. Der Simon. Also lass uns mal weiterlesen. Vers 39. Als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, da sprach er bei sich selbst: Also wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er doch, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, dass sie eine Sünderin ist. Ne? Aber Jesus kennt seine Gedanken und kriegt irgendwie da Weisheit, wie auch immer. Ich glaube nicht, dass Jesus Gedanken lesen konnte, sondern ich glaube, ich habe das auch mehrmals bekommen, einfach, du hast einfach auf einmal eine Erkenntnis, die du nicht haben kannst. Weisheit im Kopf, bumm, und du sprichst es aus und es ist auch so. Ne? Ich denke, dass es so war, aber ist ja auch egal. Aber jedenfalls, irgendwie weiß Jesus seine Gedanken und sagt, da antwortete Jesus, obwohl er nicht gefragt wurde, aber da antwortete Jesus und er sprach zu ihm: Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Und er sprach: Meister, sprich. Ein Gläubiger, der hatte zwei Schuldner. Der eine, der war 500 Denare schuldig und der andere 50. Da sie aber nichts hatten, um zu bezahlen, da schenkte er es beiden. Sag mir mal, welcher von ihnen wird ihn nun am meisten lieben? Simon aber antwortete und sprach: Na, ich vermute mal, dem, der am meisten geschenkt hat. Und er sprach zu ihm: Ja, da hast du richtig geurteilt. Jesus kommt mit einer Geschichte, um es zu verbildlichen, damit er erkennt. Damals war das echt viel Geld. Also ein Tageslohn in Deutschland war ein Denar. So, ne? Und hier sind jetzt zwei Leute und die kommen zu einem reichen Mann und brauchen Geld und der leiht's. Also 50 Tageslöhne und 500. Ne? Ich habe das mal so heute einfach, damit man auch mal so ein was Bildliches hat, so, sagen wir mal, du kriegst 5 Euro die Stunde, ne? So ein, und arbeitest 6 Stunden am Tag. So, und dann wäre dein Denar 1500 Euro. Ne? Und dann wären 500. Habe ich mich da verrechnet? Wie viel ist es? 5 mal 6?
Ein Tag
30?
ist ein Jahr, dass man
50?
30 Euro ist ein Tageslohn.
Nee, 30 mal 50 ist 1500.
Tageslohn?
Nein, das sind die 50 Denare, die hier sind. 50 Tageslöhne. So, okay. Sind 1500 Euro, ne, die er schuldet, und der andere schuldet demjenigen 15.000 Euro. Menge Geld, so oder so. Und in dem Vers 44, er sich zu der Frau wandte, da sprach er zu Simon: Siehe, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber, sie hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit den Haaren ihres Hauptes getrocknet. So ein, war damals so, wenn du jemanden zu Gast hast, aus Respekt, hast du wenigstens Wasser hingegeben oder du hattest einen Sklaven, der die Füße gewaschen hat. So ein, ne? So ein, einfach, dass man sich sauber macht. So ein, und dann so ein, der Pharisäer lädt Jesus ein zu sich, so, aber bietet ihm nichts an. Ne? So ein, du hast mir keinen Kuss gegeben. Ja, fände ich jetzt nicht so schlimm, ne? Aber das war halt damals auch Respekt. Ne? Und eine Art Symbol, so wie es heute ist mit unserem Handschlag, eine Berührung, eine Art Vertrautheit, so ein Willkommen, ne? So ein, sie aber, sie hat, seit ich hereingekommen bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Sie aber, sie hat meine Füße mit Salbe gesalbt. Ne? Mit Öl salben, das macht man, um jemanden zu segnen, was Gutes zu tun. Ne? Und so sagt Jesus hier, hey, du hast mich zwar eingeladen, aber nicht als Freund. Ne? Aber sie ist gekommen so und hat mir all diese Freundlichkeit geschenkt. Ne? Und deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben worden. Und darum hat sie viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr, dir sind deine Sünden vergeben. Da fingen die Tischgenossen an, bei sich selbst zu sagen, ja, wer ist denn dieser, der sogar Sünden vergibt? Er aber sprach zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Also geh hin in Frieden. Ich weiß nicht, ob der Pharisäer es dann geschnallt hat, dass die Geschichte eigentlich über ihn und ihr, der Frau ging. Aber was Jesus hier versucht, ihm zu sagen, ist so, hey, ja, diese Frau hat öffentlich sichtbar viel Schuld gemacht vor Gott. Viele Sünden, ja. Du hingegen hast weniger Schuld gemacht, Schulden. Weil du Regeln hast und sauber begrenzt lebst und einfach sauberer bist von deinem Lebenswandel her. Ne? Diese Frau nicht. Aber das Krasse, was Jesus hier ihm versucht zu erklären, ist, Gott rechnet aber nicht so. Ne? Weil Gott ist der, bei dem wir die Schulden haben, deswegen müssen sie bezahlt werden. Danke, Jesus. Aber er sagt, Gott hat eine andere Waage. Er kommt nicht wie wir Menschen und sagt so, der ist sündigt viel und die da sündigt wenig. Besser, schlechter. Mehr wert, weniger wert. Sondern Gott kommt, guckt sich die Schuld an und aus seiner Gnade und Barmherzigkeit heraus sagt er, vergeben. Ne? Das ist echt krass. Und ein Pharisäer versteht es halt nicht. Und auch wir haben ja manchmal Probleme damit, oder? Weil es manchmal einfach schwer ist, wenn du Menschen siehst, wo du, der vielleicht genau das Gegenteil ist von dir, ne? Da nicht zu richten oder zu verurteilen, ne? Aber ich habe so viele Menschen schon gesehen, die sich besser sehen als jemand anderen, ne? Reiner, sauberer, so weil sie es irgendwie schaffen, ihr Fleisch zu kontrollieren, weil sie es irgendwie schaffen, regelmäßig Bibel zu lesen, weil sie es irgendwie schaffen, im Gebet zu sein und es irgendwie schaffen, immer zum Gottesdienst zu kommen oder wenn irgendwas anderes ist, auch da zu sein. Irgendwie kriegen sie es hin durch Training oder Herzenseinstellung, was auch immer, sauber zu laufen. Ne? Zumindest in der Öffentlichkeit. Sich zu bewahren vor vielen Versuchen. Das ist gut. Das will ich ja. Ich strebe das doch an für mich. Ne? Nicht in jede Versuchung reinzugehen, sondern wir machen uns Regeln und das ist gut so. Ich weiß, an manchen Orten, da gehe ich nicht hin. Weil ich, wenn ich dort bin, ich versucht bin zu lästern oder zu irgendeiner anderen Form zu sündigen. Ne? Mich gehen zu lassen oder Falsches zu sagen oder zu sehen oder zu hören. Manche Bereiche im Internet, die meide ich. Es ist gut, einen Filter zu haben, ne? Wenn man gerade wie ich öfters nach Bildern suchen musste. Und so haben wir alle unsere Bereiche, wo wir genau wissen, da weiß ich, das wird nicht gut enden. Also setzen wir uns eine Regel, ein Gesetz für uns selber und sagen, da ist ein Zaun, den werde ich nicht überschreiten, weil da hinten ist der Platz. Ne? Und so sündigen wir nicht jeden Tag in den Bereichen. Außer wir klettern über den Zaun und begeben uns an den Ort, der uns nicht gut tut, oder? Bei dem Menschen, der uns nicht gut tut. Oder der Gruppe von Menschen, die uns nicht gut tun. Ne? Aber unsere Anzahl von Sünden sind absolut nicht nennenswert. Warum? Gott sagt das sogar, weil wenn wir kommen und Buße tun und in Christus gerechtfertigt sind und bezahlt ist, und Gott nimmt unsere Sünden und schmeißt sie ins Meer und holt sie nicht mehr raus. Er hat sie vielleicht nicht vergessen, aber er hat sie vergeben. Das heißt, er holt sie nicht mehr raus und nennt sie nicht mehr. Und da ist es egal, ob Gott ein Paket mit 50 Sünden nimmt und wegschmeißt oder ein Paket mit 500 Sünden oder mit 5000 Sünden. Also was Jesus hier versucht zu erklären, so ist, Mensch, allein nur, dass du weniger Sünden im Gepäck hast und mehr Heiligkeit im Gepäck hast, so heißt es nicht, dass du auch mehr wert bist vor Gott, reicher bist und gewichtiger und schöner. Nee, eben nicht. Und er fängt jetzt an und hat und sagt dann zu ihm so, in Vers 47 war das, ihre vielen Sünden sind vergeben worden und darum hat sie viel Liebe erwiesen. Ne? Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Ne? Und dieser Pharisäer hat keine Liebe für, noch nicht mal für den Messias oder für den Menschen, der ja kommt zum Geistlichen, um Hilfe zu erbitten und Vergebung und Reinheit und sauberes Leben, sondern er sagt, weg damit, so ein, ne, unheilig, so ein, aber diese Frau, die kommt so ein, und die kommt zu den Füßen Jesu und sie weiß, dass sie schuldig ist und es ist ihr eine Last und sie will diese Last loswerden, sie bittet um Vergebung und kommt ehrlich vor Gott. So ein, ne, und es wird ihr vergeben und sie fängt an, aus diesem Glauben heraus so ein Werke zu bringen, die Liebe sichtbar zu machen. Jesus hat nicht gesagt, deine Liebe, deine Werke, die du getan hast an mir, deswegen ist dir vergeben und du kannst im Frieden leben, sondern er hat zu ihr gesagt, dein Glaube hat dich gerettet. Jakobus hat das anders formuliert. Ich habe heute nicht so viel zu sagen, aber auf den Punkt will ich noch weiter eingehen. Jakobus hat gesagt in Jakobus.
Wo bist du?
Da. Jakobus 2. Ne? Und statt das Wort Werke kannst du Liebe einsetzen. Und nur, ich weiß nicht, falls es anders Definierung hast oder sonst was und ich weiß, was Liebe ist. Liebe ist, von sich wegzugucken und etwas zu tun für jemand anderes, damit es ihm besser geht. Liebe verzichtet auf sich selbst und arbeitet für das Wohl von jemand anderem. Das ist Liebe. Liebe ist kein Gefühl. Liebe ist eine Entscheidung, die man trifft und dann zieht man es durch, egal wie viel es kostet. An emotionaler Last oder finanziell oder physisch oder zeitlich oder was auch immer. Liebe, Gott hat irgendwann gesagt, so, ich liebe den Menschen. Er hat sich entschieden dazu, uns zu dienen, indem er uns segnen möchte. Ne? So, und egal, ob er das bereut hat, im Alten Testament sagt er öfters so, ne, so, und mich reut's. Weil ihr nur rumhurt und mich immer wieder verlasst. Und ich euch immer wieder zurückhole und trotzdem dreht ihr euch kurz danach wieder um und geht wieder weg und fragt nicht nach mir. So, mich reut's, dass ich euch zu meinem Volk gemacht habe, sagt er. Ne? Aber trotzdem, egal was er fühlt, und wie verletzt er wird von Menschen, er hat eine Entscheidung getroffen und die bleibt. Das ist Liebe. Genauso wie der Bund zwischen Mann und Frau. Man entscheidet sich, für immer zusammen zu sein, in guten wie auch in nervigen Zeiten, so ein, ne, bis entweder Jesus kommt oder man stirbt. So ein, und das ist wahre Agape. Es ist eine Entscheidung, die man trifft für einen anderen Sohn und dann zieht man es durch. Egal, ob man es gerade fühlt, ne, oder ob man nichts fühlt oder was auch immer. Genauso ist Liebe die Entscheidung, die wir getroffen haben für unseren Gott Christus. So, ne. Ich bin zu ihm gekommen und habe gesagt, ich mache einen Bund mit dir und ich werde an dich glauben und dir folgen bis in alle Ewigkeit. Und das ziehe ich durch. Ne. So, also die Werke, die wir tun, das ist diese Liebe. So. Und Jakobus sagt zur Gemeinde hier, was hilft es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glaube und hat doch keine Werke? Kann ihn denn dieser Glaube retten? Das ist eine gute Frage. Auch natürlich, oder? Glaube an Christus und du und dein Haus, was errettet werden. Wenn nun ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung ist und es ihnen an der täglichen Nahrung fehlt, und jemand von euch würde zu ihnen sagen, ja geh hin im Frieden, wärm dich, sättige dich, Sohn, aber ihr würdet ihnen nichts geben, was zur Befriedigung ihrer leiblichen Bedürfnisse erforderlich ist, ja, was würde es denn helfen? Das kannst du auch aufs Geistliche anwenden, habe ich schon gemacht. So, jemand kommt, Sohn, und ich sehe die Not, und ich sage, Sohn, hey, ich werde für dich beten. Okay, bis dann, ne? Und tu's nicht. So. Da hat mein Glaube und mein Überzeugtsein, dass Gott helfen kann, überhaupt nicht genützt, demjenigen, Sohn. Ne? Das ist vielleicht ein dummes Beispiel, aber wisst schon. So. Das ist wie wenn ich sage, ich komme hierher und predige, aber habe mich nicht vorbereitet. So. Oder ich komme zum Putzen und gehe aber nicht. Ich kann so vieles sagen und tun, ne? So, und trotzdem ist es absolut nicht wert. So, also was nützt es? Nicht. Vers 17, so ist es auch mit dem Glauben. Wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Da wird dann einer sagen, ja, du hast Glauben und ich habe Werke. Ja, beweis mir doch deinen Glauben aus deinen Werken. Und ich werde dir aus meinen Werken meinen Glauben beweisen. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Gut. Da tust du wohl dran. Aber auch die Dämonen, die glauben es und sie zittern. Willst du aber erkennen, du nichtiger Mensch, dass der Glaube ohne die Werke tot ist? Und dann geht es noch so weiter. Ja, es ist egal, wie viel wir glauben und wie viel unser Glaube uns auch rein und sauber hält und christlich. Ja. Wenn wir das aber nicht einsetzen, um jemand anderes zu segnen, dann was nützt es? Weil nur weil ich vielleicht nur 3 Sünden habe, heißt es nicht, dass ich mehr Liebe vor Gott dann habe, mehr Schätze, die im Himmel bleiben, als der, der vielleicht 50 Sünden hat und 50 Mal umdrehen und Buße tun muss für seine Versagen und Unheiligkeit, aber der sich investiert in jemand anderen. Ja. Dann ist es besser, ich bin der mit dem 50 oder mit dem 500. Und ganz ehrlich, so wurde ich auch großgezogen von Gott, der mir das auch am Anfang gleich gezeigt hat. Sei lieber der mit dem 500 Sünden, mit dem 500 Euro Schulden, als der mit dem 50. Hauptsache, du investierst. Und tust in der restlichen Zeit, wo du sauber bist, das Richtige und Gute. Ja. Und das ist eben dieser Tod beim Pharisäertum, der auch uns treffen kann, jeden Einzelnen hier in dem Raum. Du kannst dein Leben verschwenden, damit Christus ähnlicher zu sein. Das klingt weird, oder? Verrückt, irgendwie komisch. Aber so ist es. Ich kann mein Leben damit verschwenden, Christus ähnlicher zu sein. Wenn mein Glaube nichts mehr ist, als sich um mich selber drehen. Ich sündige da, ich bin da schlecht, das könnte ich besser machen, das kann ich besser machen, hier kann ich mehr beten, hier kann ich mehr Lobpreis machen, da kann ich mich besser vorbereiten. Es dreht sich trotzdem ich die ganze Zeit. Ich gefalle mir nicht, in dem anderen Bereich jetzt gefalle ich mir, sondern ich. Und alle anderen sitzen drumherum, gucken mich an und sagen, oh, so ein Heiliger. Wäre ich auch gern. Ich würde auch gern so viel Bibel lesen oder so eine Weisheit haben oder beten so viel wie er, aber was bringt's den anderen, nur Schönheit zu sehen, weil selber werden sie ja nicht satt, ne? Und deswegen bin ich lieber mit Menschen zusammen, die ehrlich sind, und ja, meinetwegen auch 5000 Schulden haben, bei Gott, aber trotzdem, ich auch satt werde, ne? Weil sie da sind, zerbrochen und ehrlich und sagen, ist ja klar, ich meine, guck mal, wenn du nicht, sagen wir mal, du sündigst nicht, dann hast du auch keinen Grund, öfters auf die Knie zu gehen und um Vergebung zu bitten, ne? Dann machst du nichts falsch. Um Gott anzubeten und dann hast du auch weniger Dank dafür, dass er so gnädig ist und so gut und dich trotzdem trägt, ne? Jemand, der aber viel sündigt, der ständig auf den Knien und ständig vor Gott seinen Füßen, ne, und holt sich da aus und bittet um Vergebung und kriegt die Vergebung zugesprochen durch Jesus und sagt dann natürlich auch Dank. fängt an zu preisen und Gott zu ehren dafür, dass er so gnädig ist und es weitergeht, dass Zukunft und Hoffnung da ist für jemanden. Ne? Aber genauso ist es auch mit der Frucht für den Nächsten. Ich, da ich weiß, ich bin echt ein Sünder, mein Gepäck ist schwer, das ich mit mir rumschleppe, und ich mache da auch kein Hehl drum, so, und ich bin echt ein Trottel in vielen Bereichen. Ne? Und kann nur sagen, so oft wie ich auf dem Boden mich wieder aufstützen muss, so, um dann weiterzulaufen, so, ist schon peinlich. Selbst vor Gott manchmal. Ne? Das bringt mich aber auch zu dem Punkt, dass ich nicht so schnell richten kann, wenn ich auf jemand anderes gucke. Ne? Weil ich bin mir meinem Balken bewusst, so, da kann ich nicht zu dir kommen mit deinem Splitter und werde da dich irgendwie richten. Weil ich denke so, trotzdem noch, du bist heiliger als ich. Ja. Und schon fängst du an zu lieben und dich zu investieren, egal wer du bist. Und für mich war das echt eine erbauende und eine tröstliche Geschichte. Ne? Weil ich für mich weiß, auch wenn ich hier runterkomme und ich halte euch eher alle für Heilige irgendwie, jedenfalls die gerade hier sitzen, als mich, und wenn ich hier runterkomme, schäme ich mich manchmal. Ne? Weil ich hier vorne sitzen muss und Gottes Wort predige, und trotzdem genau in der gleichen Zeit so jedes Mal so eine Klatsche kriege, und denke so, Mann, ich kann das doch selber nicht leben, ne? Ich bin ja gerade selbst in Furcht und in Unglauben. Aber ich sitze hier und sage, wir müssen Gott vertrauen, ne? Alles dient zum Guten, ne? Und selber sitze ich da und heule rum bei mir im Privaten, in meiner Kammer und sage, da kommt nie Furcht raus, ne? Und so komme ich hier runter, ich habe meine Predigt, ich weiß, was ich sagen soll, ne? Und gleichzeitig bin ich beschämt, weil ich denke, Mann, ey, ich bin ich nehme das Bild hier, so eine Hure, ne? Unwürdig eigentlich. Ne? Und heute bin ich total happy runtergekommen, weil ich dachte, ja, ist egal, selbst wenn ich mit 500 bin, ich bin ja trotzdem bei meinem Jesus, also bin ich genauso gut wie ihr. Ne? Im Endeffekt zählt nicht, wer wir sind hier unten, sondern was wir waren. Das macht überhaupt keinen Sinn. Im Endeffekt zählt nur, was wir mit unserer Vergebung der Schuld tun. Nur dass dir viel vergeben wurde und dir wenig, heißt nicht, dass einer von beiden halt besser ist. Nee, wir sind alles Sünder und wir sind alle angewiesen auf Gottes Gnade und Barmherzigkeit. Und im Endeffekt zählt nur, wie viel Barmherzigkeit und Gnade gibst du? Wie viel kannst du Schuld vergeben? Wie weit bist du imstande, um dich zu investieren für Gottes Reich? Und Gottes Reich ist kein Gebäude und keine neue Welt oder ein neuer Tempel, sondern Gottes Reich, das sind die Menschen, die er rettet. Das ist Gottes Reich. Wir sind Zion, die Stadt Gottes, wo er mittendrin wohnt. Ne? Die Stadt der Heiligen, der Engel, der Boten. Im Endeffekt brauche ich mir nicht klein vorkommen, weil ich genauso groß bin wie alle anderen. Ob sie ihr Leben nur besser in den Griff kriegen oder nicht. Ne? Wer auf Jesus schaut, wird nach Hause kommen, und wer in Jesus bleibt, der wird auch gute Frucht bringen. Ne? Und der eine, ja, der kriegt hundertfältig. Bin ich schon ein bisschen neidisch. Ne? Der andere kriegt 30-fältig. Ist trotzdem mal 30 mal so viel, wie er investiert hat. Also auch nicht schlecht. Ne? Der eine hat 5 Aufgaben zu tun, diese 5 Talente. Der andere hat nur eine Aufgabe zu tun. Bin ich auch ein bisschen neidisch. Der kann sein Leben leben wie jeder andere Mensch, der nicht glaubt, aber mit Jesus, und darf es genießen. Ne? Aber in der einen Sache muss er treu sein und wachsen und investieren. Ist doch wundervoll. Ich find, das ist gesegnet. Ne? So wie Paulus es sagt, und der andere darf halt in Ruhe, wie sagt das, im stillen Leben hier auf dieser Welt. Ne? Sich um seine Familie kümmern und Häuser bauen und Hund und Pferd und Park und was auch immer. Wenn du, egal was du bist, ob du Sklave von Christus bist oder ein Freier, Paulus sagt, wir sind trotzdem alle gesegnet. Und wir sollten in dem Stand bleiben, in dem uns Gott berufen hat. Von daher lass uns beten. Herr, ich danke dir, dass wir alle gleich sind, auch wenn ich auf manche neidischer bin, oder auf andere nicht. Aber ich weiß, dass ich nicht besser bin und ich auch nicht schlechter bin, sondern im Endeffekt zählt uns das, was rauskommt aus unserem Leben und wie viel Liebe wir geben und Segnung und Ehre. Ja, und da möchte ich wachsen drin und das möchte ich vermehren. Und ich danke dir, dass nebenbei durch diesen Glauben zu dir und das Vertrauen zu dir, so dass da auch die Liebe wächst und einfach sichtbar wird und dass diese Werke auch kommen automatisch und man einfach nur zuguckt und dass diese Früchte echt gut sind. Und so bitte ich dich, dass du uns hilfst, dass wir nicht einander richten, sondern anhand der Früchte, sondern dass wir einander lieben anhand von dir. Denn wir sind alles gefallene Sünder, die von dir erhoben und gerettet wurden. Da ist keiner mehr oder weniger. Danke, dass du uns sauber wäschst und dass du uns jetzt die Füße wäschst, Herr. Und wir immer wieder umdrehen dürfen. Du bist wundervoll und du bist unser Schatz, Herr. Und ja, bitte komm bald. Und führ du uns sicher nach Hause, ja, in dieser dunklen Zeit hier. Und bewahr unser Herz, dass wir nicht lieblos werden und genau da fehlen, worum eigentlich sich alles dreht, nämlich unsere Nächsten. Ja. Amen.